kommt eine wichtige Sondermeldung.
Jetzt geht's los. Jetzt kommt's. Aktuell. Das Nachrichtenmagazin auf Radio Blau, dem freien Radio von Leipzig.
Wir haben die heißesten News und die coolsten Tipps für euch.
Von Montag bis Freitag ab 19 Uhr.
Wenn ihr uns nicht hört, dann ist wahrscheinlich Wochenende.
Wild und draufgängerisch.
Ich will das hören.
Unabhängig und informativ.
Aktuell!
Hinsetzen, anschnallen, aktuell startet jetzt.
Aktuell!
Aufgepasst und mitgeschrieben.
Aktuell!
Jawohl, so sieht's aus. Eine neue Woche und ein neues Aktuell mit mir, Heiner. Ich bin heute am Feiertag im Studio für euch, habe wie immer bei mir natürlich ein paar Kinotipps rausgesucht für diese Woche, aber habe natürlich auch noch ganz viele andere Themen für euch im Gepäck. Da ist zum einen Fukushima, da waren die Kollegen von Radio Korax in der Ortschaft Futaba, in der 7000 Menschen vor der Katastrophe gelebt haben und inzwischen nur noch 180, auch weil natürlich erst bis vor kurzem es wieder möglich war, dort zu leben. Also dort dann ein spannender Spaziergang durch Futaba bis zur Küste der Pazifik, auf die ihr euch da freuen könnt. Dann gibt es außerdem noch ein Interview mit Konstantin vom Solidaritätskomitee für Mayas Hungerstreik. Der geht jetzt in den fünften Tag oder ging in den fünften Tag und da gibt es auch eine Berichterstattung von unseren Kollegen aus Dresden von Coloradio und zu guter Letzt haben wir noch einen Beitrag, der jetzt als erstes spielen wird und da geht es um 2 Jahre Leipziger Kessel. Ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, vor 2 Jahren gab es einen ominösen Tag X bezüglich der Haft von Lina E. Tausende Menschen haben sich in Connewitz dort eingefunden, um dieser auf diese Gegebenheit aufmerksam zu machen und diese zu kritisieren. Und die Polizeireaktion mit dem Kessel ist bis heute noch nicht ganz aufgearbeitet. Und dazu haben wir ein Gespräch für euch mit dem damaligen Veranstalter der Demo, dem Jürgen Kasek von den Grünen. Und das hören wir uns jetzt an.
Sie waren vor 2 Jahren beim Leipziger Kessel dabei. Der jährt sich heute am 3.6. zum 2. Mal. Was war denn da Ihre Rolle?
Ich war der Versammlungsleiter tatsächlich.
Was bedeutet das genau?
Also es gibt ja immer bei einer Versammlung 2 Hauptrollen. Es gibt die Person des Versammlungsmelders oder Anmelderin. Das ist immer die Person, die das gegenüber den Behörden anzeigt. Und dann gibt es den Versammlungsleiter oder Leiterin respektive, dass die Person, die dann vor Ort tatsächlich dafür zuständig ist, dass die Versammlung ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.
Genau, und da gab es ja dann große Anschuldigungen und viele Dinge, die irgendwie beiden Seiten dann vorgeworfen wird. Tatsache ist aber, ganz viele Menschen wurden da gegen ihren Willen festgehalten, wurden durchsucht, soweit ich weiß. Und dieser besagte Kessel ist passiert über ganz viele Stunden. Und es gab ja auch weiterhin Folgen. Also zum Beispiel, es gibt heute, soweit ich weiß, eine Veranstaltung in Leipzig auch. Ich weiß nicht, sind Sie damit auch verbandelt?
Korrekt. Ich würde es mal ganz kurz zusammenfassen, was Gerne. Eigentlich passiert ist. Also es gab am 3.6.23, das war das erste Wochenende nach dem Urteil im sogenannten Lina E-Prozess, also Antifa-Ost-Prozess. Und da ist aufgerufen worden zu einer Demonstration nach Leipzig. Und die ist Mitte der Woche letztlich verboten worden. Und dazu hat die Stadt noch eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach sämtliche Demonstrationen in dem Kontext oder Umfeld davon auch verboten wurden. Daraufhin hatte schon Anfang der Woche der Say It Loud e.V. eine Demonstration angemeldet, um die es letztlich geht. Das war die Demonstration unter dem Motto, die Versammlungsfreiheit gilt auch in Leipzig, um halt gegen diese Grundrechtseingriffe zu protestieren. Das, was dann passiert ist, ist quasi Geschichte. Das Bundesverfassungsgericht hat am Sonntag eine Stunde eigentlich vor Beginn erst endgültig entschieden, dass die Tag X-Demonstration verboten bleibt. Damit gab es nur die andere Versammlung quasi, zu der dann relativ viele Menschen auch gekommen sind. Ich würde sagen, am Ende waren es so um die 2000 Personen und die Polizei hat relativ schnell entschieden, dass diese Versammlung nicht laufen darf, weil einzelne Personen vermummt seien. Die Polizei, muss man dazu sagen, hätte das auch gar nicht entscheiden dürfen, weil die Polizei gar nicht die Versammlungsbehörde ist. Und die Versammlungsbehörde hat ganz aktuell in einem Gerichtsverfahren gesagt, die hatten auch keinen Grund. Also ja, es gab Vermummungen, haben wir aber selber gesagt, dass sie hatten keinen Grund, eine Verfügung da zu erlassen. Jedenfalls, Versammlung durfte nicht laufen. Der Platz war zu dem Zeitpunkt schon großräumig von der Polizeikräften umstellt und es gab dann gegen 18 Uhr einen Ausbruchsversuch von Leuten, die festgestellt haben, also man trifft sich, will demonstrieren, die Demonstration läuft nicht los, stattdessen stellt man fest, dass man quasi großräumig von der Polizei umschlossen ist, daraufhin haben versucht, Leute auszubrechen, dann gab es 3-4 heftige Minuten, wo es kurz zum Bewurf gab, am Ende stellt sich das so dar, dass die Polizei dann in der Folge 1324 Personen bis zu 11 Stunden eingekesselt hat, darunter Kinder und Jugendliche, ohne Zugang zu Sanitäranlagen, ohne ausreichende Verpflegung, ohne auch Eltern zu informieren. Und das nehmen wir quasi heute, 2 Jahre danach, nochmal zum Anlass, um genau daran zu erinnern, dass der Staat recht, wie der Staat dort gehandelt hat. Was man auch noch als Nebenfolge sagen muss, die Staatsanwaltschaft hat diese Daten der 1324 Personen quasi direkt an den Verfassungsschutz weitergegeben, was dann zugegeben werden musste. Und der Verfassungsschutz hat zunächst die Personen direkt quasi als Linksextreme eingeordnet, was natürlich jeder juristischen Grundlage entbehrt. Stand heute ist es so, dass von diesen 1324 Verfahren bereits 869 Verfahren eingestellt wurden, weil es keinen Tatverdacht gegen die Personen gibt. Bislang gibt es 23 Anklagen sind das, glaube ich, die Anklagen oder andersrum, die Ermittlungsverfahren gegen die Polizeibeamten sind natürlich als erstes eingestellt worden. Da hieß dann immer, man kann nicht ermitteln, wer das war. Genau, das ist quasi das Geschehen mal gerafft zusammengefasst.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war der perfekte Überblick. Jetzt ganz kurze Frage zu diesen Versammlungseinschränkungen. Wann sind die wieder aufgehoben worden? Sind die aufgehoben worden?
Die haben tatsächlich von Mittwochabend 24 Uhr bis einschließlich Sonntag gegolten. Also es gab dann, das muss man dazu sagen, nachdem die Leute umschlossen wurden, es ist mehrfach versucht worden, auf eine spontane Demonstration als Soli-Demo anzumelden, damit die Leute dort bleiben können, weil es sehr üblich ist, es sind Menschen umschlossen und dann gibt es andere Menschen, die da bleiben wollen, um den Eingeschlossenen zu zeigen, sie sind nicht alleine, da sind Leute da. Das wurde komplett abgelehnt. Es gab den Versuch, am Folgetag eine Demonstration anzumelden. Das ist auch untersagt worden. Erst am darauffolgenden Montag ist das wieder aufgehoben worden und erst ab da durfte wieder richtig demonstriert werden. Und deswegen ist ja unsere Grundkritik auch, für uns hat das Ganze die Anmutung quasi eines Polizeistaates. Und wenn Polizei, Justiz, Innenministerium und die Stadt vorher alle zusammensetzen und sich darüber verabreden quasi, dass keine Linken an dem Tag in die Innenstadt dürfen, dann muss man das, glaube ich, in deutlichen Worten auch kritisieren und hinterfragen dürfen.
War das damals ein Präzedenzfall in der Art oder wird das öfter, ist das öfter Praxis?
Also ich sag mal, viele Menschen, die sich so ein bisschen mit der Thematik auskennen, hat das sehr stark an den sogenannten Hamburger Kessel in den, ich glaube, in den 80er Jahren erinnert, wo auch mehrere hundert Menschen von der Polizei, allerdings damals nur 6 bis zu 6 Stunden quasi festgehalten wurden. Der Leipziger Kessel, also in der Größenordnung und Art und Weise ist das schon mehr oder weniger einmalig. Das, was auch noch dazu gehört, also das Ganze hat ja noch Folgen darüber hinaus gehabt. Es gab danach auch noch eine Hausdurchsuchung bei einem Journalisten, obwohl der einen Presseausweis da hatte von der Jugendpresse, weil es einfach darum ging, die Staatsanwaltschaft ist rein nach dem Motto, wir durchsuchen das jetzt, um an Beweismaterial zu kommen, also Filme und so weiter, bis dann im Nachgang die Gerichte gesagt haben, dass diese Durchsuchung rechtswidrig war, weil natürlich die Pressefreiheit auch an der, das hat die Staatsanwaltschaft an der Stelle nur offensichtlich nicht interessiert.
Mhm. Sie hatten ja gesagt, dass da unrechtmäßig direkt an den Verfassungsschutz gegeben wurde. Ist diese Information, wird die irgendwie getilgt oder sind die Menschen jetzt gebrandmarkt sozusagen?
Dem sächsischen Verfassungsschutz sollte man nicht vertrauen. Das heißt, wir sind selber gerade dabei, auch nochmal nachzufragen und im Einzelfall zu gucken, dass diese Informationen tatsächlich gelöscht wurden.
Okay, und die anderen Dinge, die da in Ihren Augen rechtswidrig waren, wie zum Beispiel, dass die Polizei da etwas verboten hatte, was gar nicht der Polizei zustand, wird da gerade auch oder wurde dann rechtlich dagegen vorgegangen?
Ja, es gibt momentan noch mehrere Klagen, die beim Verwaltungsgericht laufen, wegen der Einschränkung der Versammlungszeit und Umgang damit. Dann gibt es eine Reihe von Verfahren, die derzeit vorm Amtsgericht laufen. Das heißt, da wird relativ viel gerade noch versucht, zumindest von betroffenen Seite aufzuarbeiten, zu hinterfragen, Gerichtsverfahren zu führen, um das klären zu lassen. Das muss man auch fairerweise sagen, zumindest die Polizei hat danach eingeräumt, dass das natürlich nicht alles optimal gelaufen ist. Auch die Stadtversammlungsbehörde hat zwar nicht öffentlich, aber doch hinter verschlossenen Türen das so ein Stück weit eingeräumt, dass da Fehler gemacht wurden. Nur die handelnde Staatsanwaltschaft, die ja letztlich dafür zuständig war, dann dort zu entscheiden, dass von allen 1324 Personen die Personalien aufgenommen wurden, die sieht bei sich keinerlei Fehler.
Mhm.
Zumindest mein Eindruck.
Das ist ja eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil diese, ich nehme an, dass es genau diese Staatsanwaltschaft auch Klage gegen Sie erhoben hat. Und da ist der Vorwurf die Verleumdung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist richtig.
Da hat jetzt ja gerade der Prozess begonnen, vor 2 Wochen ungefähr, glaube ich. Und also der Vorwurf Verleumdung, was genau bedeutet das in dem Fall?
Also ganz kurzer rechtlicher Exkurs, das gehört zu den sogenannten Beleidigungstatbeständen, um das den Hörern nochmal klar zu ziehen. Es gibt die Beleidigung, strafbar nach 185. Das ist eine eher verletzende Meinung, die ich über einen anderen aufstelle oder behaupte. Also Idiot zum Beispiel, ganz klassisch. Üble Nachrede und Verleumdung geht um falsche Tatsachen, die verbreitet werden in Bezug auf eine andere Person, die geeignet sind, diese Person verächtlich zu machen. Und der Unterschied ist, Verleumdung bedeutet, ich weiß, dass die Aussage, die ich treffe, also diese Falsch-Tatsachenbehauptung, weiß ich, dass die falsch ist. Üble Nachrede bedeutet, ich sage etwas, also ich verbreite eine Tatsachenbehauptung, die nicht korrekt ist, von der ich aber nicht weiß, ob sie zutreffend ist oder nicht. Weil in dem Fall muss ich, also wenn ich eine Tatsache verbreite, die geeignet ist, eine andere Person verächtlich zu machen, muss ich die gegebenenfalls belegen können. Und das ist das, worum es momentan geht. Die Staatsanwaltschaft argumentiert so, dass ich das gewusst haben soll, weil die Fragestellung, um die es geht, das war ein promovierter Staatsanwalt vor Ort und der kam 19.40 Uhr, soll er, glaube ich, da gewesen sein, um die Fragestellung, um die es geht. Ich hätte den Eindruck vermittelt, dass der quasi vorher schon mit da war und quasi als Agent-Provokateur mit dazu beigetragen hätte, dass die Versammlung nicht durchgeführt werden kann.
Mhm. Okay, das heißt, die Verleumdung ist in dem Fall sozusagen das schwerwiegendste dieser drei Dinge und weil Sie dann ganz bewusst das getan haben.
Das wird mir zumindest vorgeworfen. Ich muss das energisch abstreiten.
Ja, okay. Ja, da geht es ja vor allem um einen Tweet. Richtig, genau. Den Sie abgesetzt haben, ja.
Direkt.
In der Leipziger Zeitung stand, dass weitere ZeugInnen da geladen werden, unter anderem der Polizeichef, wenn ich das richtig gesehen habe. Da wird also gegen Sie so großes Kaliber aufgefahren. Wie ist das zu erklären?
Andersrum, den Polizeipräsidenten zu laden, war tatsächlich unsere Idee zu der Fragestellung. Punkt Nummer 1, es ist quasi, die Presse hatte schon vorher berichtet, nachgewiesen, dass verdeckte Ermittler an dem Tag im Einsatz waren. Und es soll eine Äußerung des Polizeipräsidenten in einer Sitzung des Innenausschusses des Sächsischen Landtages gegeben haben, wo er eingeräumt hat, dass dies verdeckten Ermittler auch vermummt, auch quasi bei den gewaltbereiten Demonstranten dabei gewesen sein sollen. Und da es ja darum geht, waren Staatsbedienstete letztlich irgendwie mit involviert, dass die Demonstration nicht laufen konnte, ist das aus unserer Sicht natürlich eine Frage, die man stellen und diskutieren muss, weil in dem Moment, wo man nachweisen kann, dass Personen, die sich vom Staat bezahlen lassen, dort mit im Einsatz waren und dort vermummt im Einsatz waren, bevor irgendwas passiert ist, dann kommt es letztlich auf die Frage dieses einen Staatsanwalts auch nicht mehr an. Und uns geht es darum, wir wollen das tatsächlich, das sage ich jetzt wir, also aus der Perspektive desjenigen, denen es vorgeworfen wird, wir wollen da bestimmte Aussagen wirklich klar gezogen bekommen.
Mhm. Okay, das heißt, dieses große Kaliber wird von Ihnen gezogen und wenn da so jemand geladen ist, muss der dann auch kommen? Ist das so?
Das ist eine spannende Frage. Der Beweisantrag ist gestellt. Das Gericht muss jetzt befinden, ob es den Beweisantrag zulässt oder nicht. Und wenn er geladen würde, müsste er kommen, müsste sich aber vermutlich vorher vom Innenministerium eine Aussagegenehmigung holen.
Was droht Ihnen da?
Eine Geldstrafe.
Ah, okay.
Also der Umfang, um den es da geht, der ist relativ übersichtlich. Das, was gestern in dem Prozess so ein bisschen kurios war, ist, dass der betroffene Staatsanwalt also mehr oder weniger deutlich hat erkennen lassen, dass er das schon, also nach dem Motto, wenn die Staatsanwaltschaft hier einen Strafbefehl festlegt, dass ich mich überhaupt dagegen wehre, sei ja schon die Unverschämtheit, statt dass ich mich einfach bei ihm entschuldige. Also, wo ich sagen muss, das ist ein sehr seltsames Verständnis von einem Rechtsstaat, in dem natürlich auch der Angeklagte alle Möglichkeiten hat, das zu hinterfragen.
Ja, verstehe. Und wieder die Frage, um es einordnen zu können, sind das wieder Praktiken, die ja schon öfter passiert sind? Also das damals, vor 2 Jahren, habe ich mich ohnehin gefragt, ob das öfter passiert. Also irgendwie ist das ja auch interessant. Da, also dieses Agent Provocateur, ist das eine Praxis, die oft passiert durch Staatsanwaltschaft?
Durch Staatsanwaltschaft nicht, aber die sogenannten Tatbeobachter, das heißt, dass die Polizei verdeckte Ermittler, das heißt Polizeibeamte in Zivil bei Demonstrationen mitlaufen haben, die sich auch zum Teil so kleiden, dass sie nicht auffallen, bis dahin, dass die gegebenenfalls auch in der Vorbereitung oder in dem Moment auch dort sind, wo es dann ganz überraschend dann zur Auseinandersetzung kommt, das ist tatsächlich bei einer Reihe von Demonstrationen leider üblich. Im Versammlungsgesetz steht drin, dass ich verdeckte Ermittler vorher beim Versammlungsleiter zeigen, also anmelden müssen. Das ist, kann ich sagen, ich war der Versammlungsleiter, das bei mir hat sich niemand angezeigt. Das ist üblich und uns hat das Ganze dann im Ergebnis so ein bisschen an die Welcome to Hell Demo beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg erinnert. Wenn man sich erinnert, gab es eine relativ große Demonstration. Die Polizei ist da von Anfang an sehr robust rein mit dem Vorwurf, es hätte da vermummte Teilnehmer gegeben. Und die Idee dahinter war einfach, und die Idee hatte man in Leipzig offensichtlich auch, nach dem Motto, es sind Straftaten angekündigt. Die sollen vom sogenannten schwarzen Block ausgehen und in der Vorstellung, wenn man die irgendwie isolieren kann, möglichst lange festhält, dann können die ja keine Straftaten begehen. Und deswegen war die Idee, glaube ich, oder gehe ich davon aus, dass die Demo dann relativ schnell dort die Entscheidung ist, dass die nicht laufen darf und kann. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass der Polizeipräsident relativ kurz danach auch ein Interview gegeben hätte, wo er im Nebensatz mehr oder weniger gesagt hat, dass das ja auch nicht nur schlecht war, dass die Menschen, dass da eine Reihe von Menschen einen längeren Zeitraum festgehalten wurden, denn hierher, es ist ja an keinen anderen Stellen der Stadt was passiert. Mhm. Das heißt, da wird so ein bisschen das Narrativ gesponnen, es sind Straftaten angekündigt und offensichtlich haben wir ja auch diejenigen festgehalten, die Straftaten begehen wollten.
Das ist so präventivhaft sozusagen.
Genau, nach dem Motto, ich nehme einfach mal ein paar Leute und das waren quasi an dem Tag alle Personen, die man in einem Profil irgendwie links zuordnen kann, die stehen unter besonderer Beobachtung und wenn ich die quasi aus dem Verkehr ziehe, dann kann ich das Problem irgendwie lösen.
Mhm. Ja, interessant. Jetzt vor allem mit den ganzen Vorwürfen, die Sie ja auch gesagt haben, die Anklagen, die so auf Verwaltungsebene oder da beim Amtsgericht gestellt wurden, wundert es mich ein bisschen, dass dieser besagte Staatsanwalt da auf vielleicht seine potenziellen Vergehen dann noch das Scheinwerferlicht wirft und dann sie überhaupt im Gegenzug anklagt. Und da frage ich mich natürlich, ob das irgendwie auch zu dieser Repression dazugehört, also diese über 1000 Menschen festhalten und so weiter, dass dann eben sie als Versammlungsleiter noch angeklagt werden. Wie sehen Sie das?
Naja, man kann tatsächlich sagen, es geht ja darum, um genau eine Äußerung, die ich getroffen habe, über die man sich, glaube ich, auch trefflich streiten kann. Ich sage es mal vorsichtig, das, was ja danach passiert ist, ist ja auch, dass bei einem Sozialarbeiter in Grimma eine Hausdurchsuchung gegeben hat, der auch diesen Staatsanwalt dann so ein Stück weit aufs Korn genommen hat, weil er als Sozialarbeiter das so eingeschätzt hat, dass das Vorgehen, zumindest was dort im Bereich Kinder und Jugendliche passiert ist, mit keinem rechtsstaatlichen, also mit keinem Gesetz übereinstimmt und es deutlich kritisiert hat und deswegen auch den Staatsanwalt in einem Tweet sehr deutlich kritisiert hat. Und damals ist quasi öffentlich geworden, dass dieser Staatsanwalt in der Nähe von Grimma wohnen soll. Und das hatte der Sozialarbeiter in einem sehr scharfen Tweet sinngemäß zusammengefasst und da ist ihm vorgeworfen worden, das sei eine subtile Gewaltandrohung bei dem Sozialarbeiter. Das muss man sich mal vorstellen, sollen auch Personen aus dem linken Milieu folgen, die das quasi zwischen den Zeilen als Gewaltaufforderung hätten interpretieren können. Und der arme Staatsanwalt, der dann Polizeischutz bekommt. Mhm. Und das ist etwas, das verträgt sich mit meinem Verständnis von einem Rechtsstaat nicht. Jetzt kann ich auch sagen, ich habe nach dem ganzen Drumherum, ich auch von der Polizei, von der Staatsanwaltschaft, von der Stadt, aufs Schärfste kritisiert worden und habe danach Dutzende Hassmails und Bedrohungen bekommen, linkes Gesocks müsste man ausräuchern und so weiter und so weiter. Ich kriege logischerweise dafür keinen Polizeischutz, sondern der Staatsanwaltschaft stellt sich hin und sagt, der ist ein Tweet, den man eventuell so interpretieren könnte. Und dafür kriegt er dann Polizeischutz und stellt sich bis heute hin, hat im Gericht gesagt, aus seiner Sicht ist das alles sehr schnell und ordnungsgemäß abgelaufen, wo ich sagen muss, wenn 1324 Menschen festgesetzt werden und danach über 800 Verfahren mangels Beweisen komplett eingestellt werden und die Polizei und Staatsanwaltschaft auch nach 4 Stunden noch nicht gecheckt haben, dass sie nicht nur 200 Leute festgesetzt haben, sondern mehr als 1000 Leute, dann kann da irgendwas nicht stimmen. Und dass die Staatsanwaltschaft an der Stelle zu irgendeiner Form von Selbstkritik nicht fähig ist, finde ich persönlich tatsächlich sehr bedenklich und lässt mich an der objektiven Anklagebehörde tatsächlich ein wenig zweifeln.
Mhm. Verstehe. Abschließend jetzt noch, also das hat für Sie jetzt natürlich Folgen, was da vor 2 Jahren passiert ist. Das hat für die ganzen Menschen, die jetzt im Verfahren immer noch sind, Folgen. Haben Sie ein Gefühl dafür, wie weit da die Folgen für die gesamte Demolandschaft in Leipzig sind? Ist das spürbar? Ist das weniger geworden?
Ja, ich sag mal vorsichtig, die Menschen, die es besonders getroffen hat, das hatte so den Eindruck, dass man tatsächlich mal mit allen Mitteln versucht hat, ein Zeichen zu setzen, interpretiere ich mal. Und natürlich Menschen, die deswegen eine Hausdurchsuchung bekommen haben, deren Handy weg ist, die sich mit dem Vorwurf des schweren Landfriedensbruchs auseinandergesetzt sehen und denen mitgeteilt wird, dass sie jetzt beim Verfassungsschutz drinstehen, weil es bei einer Demo waren. Natürlich ist bei einigen das so, dass die sich, also gerade bei einer Hausdurchsuchung, das ist eine Erschütterung des individuellen Sicherheitsempfindens. Da sind Menschen tatsächlich auch traumatisiert worden und natürlich überlegt man sich dann, traue ich mir das zu, quasi so lange, wie da noch irgendein Verfahren möglicherweise läuft, auch wenn ich mir selber nichts vorwerfen kann, gehe ich dann gegebenenfalls nochmal auf eine Demonstration oder lasse ich es lieber? Und das sind tatsächlich auch Folgen. Mhm. Und wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, mein Eindruck ist, dass genau das auch so ein Stück weit das Ziel war.
Mhm. Verstehe. Und hat das Folgen für Sie, wenn Sie weiter Demos anmelden?
Nee, ich werde mir gegebenenfalls dreimal überlegen, was ich wem, wann, wo sage tatsächlich. Bei mir liegt es auch wirklich fern, falsche Tatsachenbehauptungen zu verbreiten. Aber ich einerseits, und ich habe dem Staatsanwalt auch gesagt, dass ich das bedauere, wenn er Polizeischutz bekommen hat. Auf der anderen Seite finde ich, muss Kritik am staatlichen Gewaltmonopol, an der strukturellen Gewalt des Staates und an den Sicherheitsbehörden ist in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat angezeigt. Und wenn das nicht mehr möglich ist, weil man Angst haben muss, dass das quasi sofort in dem Moment Folgen hat, dann ist die Frage erlaubt, leben wir noch in einem freiheitlichen Rechtsstaat oder bewegen wir uns schon sehr schnell und sehr stark Richtung eines autoritären Staates?
Ja, das sind letzte Worte, die nachringen. Ich glaube, dass ich auch nicht mehr so viel der Thematik hinzufügen muss. Es war ein guter Überblick, der dort nochmal erörtert wurde. Vielen Dank auch nochmal an die KollegInnen von Radio Korax für dieses Interview. Und wir machen einfach weiter mit Musik, würde ich sagen, um uns ein bisschen davon zu schütteln, aber uns natürlich auch im Hinterkopf zu behalten. Also diese Thematik ist noch längst nicht vorbei. Die Räder der Justiz drehen sich langsam und nicht immer ideal. Und deswegen ist es wahrscheinlich genauso wichtig, in einem Jahr nochmal wieder zurückzublicken auf diese Causa und einfach zu hoffen, dass dort auch etwas später noch ein bisschen positive Nacharbeit passieren wird. Jetzt habe ich für euch aber erstmal einen musikalischen Leckerbissen parat. Ganz schön im Einklang mit meiner aktuellen Indie-Videospiel-Musikschiene, die ich fahre. Es gab ja vor kurzem eine volle Stunde davon, die ich moderiert habe. Und quasi von der Obrigkeit von Radio Blau kam hier noch eine Empfehlung dazu. Zwei Leute aus dem Vorstand, nämlich Celia und Lutz, haben sich einen Song gewünscht von einem Videospiel, was ich persönlich gar nicht spielen kann, weil es mir so zu bockschwer ist. Es ist ein Plattformer, bei dem keine Chance auf Leichtigkeit vorhanden ist. Man muss wirklich genau darauf achten, dass jede Millimeter Pixel eingehalten wird beim Sprung, damit man nicht in den vielen, vielen Spikes landet, die dort überall aufgebaut sind. Das Spiel heißt, so, und jetzt muss ich alle davon auch richtig aussprechen, das ist V-V-V-V-V-V. So heißt das Spiel. Alle groß geschrieben, alle Vs. Und der Song heißt Pressure Cooker. Viel Spaß. Ja, das ist ja richtig schön. Oh, da freue ich mich. Das hat mir richtig gut gefallen. Das, ja, reiht sich genau ein in die Art von Musik, die ich auch in meiner Stunde gespielt habe und wird jetzt sofort auch vorgemerkt. Auch wenn das Spiel leider nicht ideal für meine Fähigkeiten ist, ist diese Musik, würde ich sagen, über jeden Zweifel erhaben. Von daher danke an Celia und Lutz und natürlich auch danke an Magnus Palsson, den Komposer dieser Musik, diese Soundtracks in Chiptune-Stile kreiert in der Software Matt Tracker. Also wenn ihr Lust habt, da selbst Hand anzulegen in die Richtung, wisst ihr, welche Software für eben diese Musik genutzt wurde. Wir machen weiter mit rechtsstaatlichem Versagen. Es geht um den Hungerstreik von Maya T., die in Budapest im Gefängnis sitzt. Und da wechseln wir dann auch von unserem Kollegen von Halle, vom Korax Radio, zum den Kollegen von Coloradio in Dresden. Die haben nämlich ein Gespräch geführt mit Konstantin vom Solidaritätskomitee für Mayas Hungerstreik.
Hallo hier beim Anarchistischen Hörfunk, hier wieder bei Gespräche um den Knast. Ich bin Nina. Wir haben heute jemanden vom Soli-Komitee zur Unterstützung von Maya im Hungerstreik. Hallo, vielleicht kannst du dich einfach kurz vorstellen.
Hallo, mein Name ist Konstantin, ich bin aus Jena und unterstütze dort die Gefangenen des Budapest-Verfahrens und jetzt ganz konkret bin ich auch in dem Komitee, was wir gebildet haben, um Maya während des Hungerstreiks zu unterstützen.
Kannst du allen Hörerinnen ganz kurz sagen, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass Maya in den Hungerstreik getreten ist und was sind konkret Mayas Forderungen?
Maya ist ja seit einem Jahr, seit dieser rechtswidrigen Auslieferung in Budapest im Knast und zwar in einem Isolationshaftregime. Das ist eigentlich das Hauptproblem und dieser dauerhafte Entzug von menschlichem Kontakt und menschlichen Austausch, dem Maya ausgeliefert ist, der macht einen einfach seelisch, geistig, aber auch körperlich fertig und Maya ist nicht gewillt, das länger zu ertragen. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Anträge auf Verlegung in den Hausarrest oder Bemühungen, dass Maya mit anderen Gefangenen Kontakt haben kann. Die sind zum großen Teil ins Leere gelaufen. Diese Isolation, das ist der Hauptgrund für Maya, in den Hungerstreik zu treten. Maya hat das länger überlegt und erwogen und diskutiert mit der Familie, mit Anwälten, mit anderen Menschen, hat sich beraten lassen, hat sich informiert und hat sich dazu entschieden, diesen mutigen Schritt zu gehen und in den Hungerstreik zu treten. Und den Anlass, den Maya am Ende ausgewählt hat, war die Verhandlung vom Budapester Gericht am 4. Juni, wo ein weiterer Antrag auf Verlegung in den Hausarrest von Mayas Anwalt gestellt wurde. Dieser Antrag wurde nicht entschieden. Die Entscheidung wurde auf den 20. Juni verschoben. Und da hat Maya dann gesagt, so, ich kann das so nicht länger akzeptieren und ich trete eben ab dem 5. Juni in den Hungerstreik und die Forderung, die Maya hat, ist Rücküberstellung nach Deutschland, denn Maya hätte niemals ausgeliefert werden dürfen. Die Menschen und Grundrechte von Maya werden seitdem kontinuierlich gebrochen und die Bundesregierung müsste Maya endlich mal zurückholen und damit auch dem Urteil von dem Bundesverfassungsgericht Rechnung tragen, was er gesagt hat, diese Auslieferung, die kann nicht sein und es muss etwas getan werden, um Maya wieder zu...
Danke sehr. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für Maya und auch für den weiteren Verlauf des Prozesses?
Maya hat am Morgen des 5. Juni begonnen, die Aufnahme von Nahrung zu verweigern. Es ist jetzt der 5. Hungerstreiktag. Hungerstreik bedeutet, dass nach einem anfänglichen Hungermodus, wo man so Heißhunger bekommt und so ganz launisch wird und so weiter, dass irgendwann der Körper umstellt und die körpereigenen Fette und Proteine abbaut, also auch die Muskeln. Und das passiert jetzt täglich in Mayas Körper. Das ist erstmal in den ersten Tagen nicht gefährlich, aber nach einiger Zeit, nach 1, 2, 3 Wochen, wird es zunehmend riskant. Und je länger man seinen Hungerstreik macht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bleibende körperliche Schäden oder auch Behinderungen davonträgt Und es besteht immer das Risiko, dass es da auch zu Komplikationen und Problemen gibt, die man nicht vorhersehen konnte. Man muss es immer im Einzelfall betrachten. Ja, bisher geht es Maya einigermaßen okay, den Umständen entsprechend. Maya ist entschlossen, diesen Hungerstreik durchzuführen. Die Behörden nehmen das jetzt wohl mittlerweile einigermaßen ernst. Und es war auch schon medizinisches Personal bei Maya und hat Maya gewogen und den Blutzucker gemessen. Und ja, Maya muss jetzt diesen Hungerstreik machen und bis Maya etwas erreicht. Und die Forderung ist die Rücküberstellung nach Deutschland. Wie so oft bei Hungerstreiks kann es sein, dass es nicht dieses Ziel erreicht wird, aber Maya vielleicht etwas anderes bekommt. Deswegen ist für uns auch diese Entscheidung über den Antrag auf Verlegung in den Hausarrest am 20. Juni sehr relevant. Wie es jetzt mit dem Gerichtsverfahren weitergeht, das kann ich dir gar nicht sagen tatsächlich. Also es sind jetzt noch 3 Termine angelegt, jetzt im Juni angesetzt. Ob die planmäßig durchgeführt werden oder ob irgendwann sich auch der Gesundheitszustand von Maya so verschlechtert, dass Maya nicht verhandlungsfähig ist und die sozusagen das Gericht in Ungarn das auch so anerkennt, das weiß ich nicht. Also wir müssen das wirklich von Tag zu Tag schauen. Und ansonsten sind wir jetzt eigentlich gefragt, ne? Also Maya kämpft mit diesem Hungerstreik jeden Tag um die eigene Würde, um die eigene Freiheit. Und ein Hungerstreik ist aber nur so erfolgreich, wie er von draußen unterstützt wird. Und deswegen tickt jetzt eigentlich auch vor allem für uns draußen die Uhr, dass wir die Zeit nutzen, die Maya jetzt im Hungerstreik ist, um den zu stärken, um Aufmerksamkeit zu schaffen, um den Druck aufzubauen auf die Behörden, vor allem in Deutschland. Das ist das, wo wir am besten natürlich Druck aufbauen können, aber natürlich auch auf Ungarn, vor ungarischen Vertretungen, also Botschaft, Konsulat und so weiter. Ja, das würde ich sagen, bedeutet das jetzt erstmal, dieser Hungerstreik.
Okay, du hast gerade schon angedeutet, es braucht Druck von außen. Vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen konkretisieren. Was können Leute gerade machen? Wo gibt es Updates und Informationen, Termine, wo Leute sich konkret einbringen können? Genau, gib uns doch mal einen Überblick dazu.
Ja, also als erstes kann man sich natürlich informieren auf bask.news, also Bask für Budapest Anti-Fascist Solidarity Committee, BASC.news. Dort veröffentlichen wir auch Tagesberichte über das, was jeden Tag passiert. Und auf Instagram kann man sich informieren auf dem Kanal free.maya. Ansonsten sammeln wir natürlich weiter Spenden, weil nicht nur dieses gesamte Budapest-Verfahren, sondern auch der Hungerstreik, also unsere Solidaritätsarbeit dafür, eben auch enorme Kosten verschlingt. Und dann braucht es natürlich Solidaritätsaktionen, zum Beispiel vor ungarischen Vertretungen, vor deutschen Institutionen, vor den Parteizentralen von SPD und CDU, die ja unsere Regierung stellen, und oder auch in der Stadt, um die Menschen aufzuklären über den Hungerstreik. Es braucht Positionierungen, öffentliche Erklärungen von Vereinen, von zivilgesellschaftlichen Organisationen, von Organisationen aus der antifaschistischen Bewegung, aus der feministischen Bewegung. Das ist super wichtig, dass sich Organisationen, Vereine, Gewerkschaften und so weiter auch positionieren. Ja, und es braucht natürlich auch Leute, die größere Aktionen unterstützen. Und zum einen wird ja in Jena am 14. Juni eine große bundesweite antifaschistische Demonstration stattfinden. Da wird auch der Vater von Maya sprechen, da werden wir auch als Komitee sprechen. Da ist es ein guter Rahmen, um die Solidarität mit Maya gemeinsam mit vielen tausenden anderen Menschen an die Öffentlichkeit zu tragen. Und wir überlegen auch aufzurufen, zu Aktionstagen in ganz Deutschland und international für den Hungerstreik von Maya vom 20. bis 22. Juni. Das ist ein Wochenende. Schaut auf bask.news, da werden wir diesen Aufruf voraussichtlich ja in den nächsten Tagen veröffentlichen. Auch da wäre es natürlich ganz, ganz toll, wenn viele Leute diesen Aufruf aufgreifen und bei sich vor Ort Soli-Aktion organisieren. Ja, und ganz realpolitisch am Ende, redet mit den Politikerinnen und Politikern in eurer Stadt, auf egal ob Kommunalebene, Landesebene, Bundesebene, dass die Druck machen auf das Auswärtige Amt und auf die Bundesregierung letzten Endes. Das wären so ein paar Gedanken und ich hoffe, da ist für jeden irgendwie was dabei, was er oder sie machen kann.
Okay, super, vielen lieben Dank. Das klingt doch schon mal nach einer ganzen Menge. Also Leute, werdet aktiv, jeder Tag zählt. Maya, wir sind in Gedanken bei dir, viel Kraft an dich. Und Familienunterstützerinnen, lasst uns gemeinsam für Mayas Rechte kämpfen. Antifaschismus bleibt notwendig.
Ja, vielen Dank an den anarchistischen Hörfunk aus Dresden von Coloradio für dieses Gespräch. Und ihr habt es gehört, basc.news.enws für alle weiteren Infos. Wir sind schon wieder ganz knapp mit der Zeit, deswegen würde ich euch jetzt ganz trocken direkt als nächstes diesen wunderbaren Beitrag zu Fukushima spielen. Wie schon erwähnt, am Anfang der Sendung gab es einen kleinen Besuch der KollegInnen von Radio Korax in der Kleinstadt Futaba. Da haben mal 7000 Menschen gewohnt, heute sind es noch 180. Dazwischen natürlich auch eine Weile niemand, denn dieser Ort war betroffen von dem Tsunami 2011 und dem daraus folgenden Reaktorunfall in Fukushima. Und ja, wie es dort jetzt aussieht, das finden wir jetzt raus.
Futaba in der Nähe von Fukushima und ein Fußmarsch vom Bahnhof in Richtung Ufer entlang einer langen Straße durch eine gespenstische Stille. So wirklich Leute sind hier nicht. Vereinzelt kommt mal jemand entgegen, aber hier zwischen verschiedenen Ortsteilen sind eigentlich leere Felder und vor allem aber auch verlassene Häuser. Komplett neue Infrastruktur, was Strommasten angeht, die Straßen neu gemacht, aber es wächst das Unkraut durchaus hoch. Hier zu hören das Klappern eines der leeren Gebäude, das hier direkt neben der Straße steht, das Wellblech, das lose noch an der Fassade hängt und vom Wind gegen das Holz geweht wird. Zu meiner Linken hier gerade entlang der Straße ein kleiner Schrein mit einem Busch daneben mit bunten Blüten und der Schrein hat zwei kleine Tempellämpchen und dann drei Steintafeln mit Schriftzeichen drauf und dahinter Felder, die in die Ferne gehen, leere Felder. Ein kühler Wind weht und vereinzelt gibt es auch Neubauten zwischen den verlassenen Gebäuden und den kleines bisschen älteren Gebäuden. Hier ist die große Tsunamiwelle durch und hat alles weggeschwemmt. Alles, was hier nun wirklich in Benutzung ist, ist komplett von dem Tsunami zerstört und wieder aufgebaut worden. Und es ist idyllisch. Von den Strahlenwerten nichts zu merken, logischerweise, sind ja unsichtbar. Abgesehen von ein paar Tafeln, die an einzelnen Gebäudeteilen angebracht sind und die Mikrosievert messen. Damit ab und zu zumindest man einen Eindruck hat, von was für Strahlungswerte hier tatsächlich vorherrschen. Und die wenigen Leute, die hier leben und arbeiten, gehen ihren geregelten Tagesablauf nach. Aber so ganz beliebt ist die Region nicht mehr. Nach Westen sind die Hügel zu sehen in der Ferne, die emporragen, wo es in die Bergkette reingeht. Und hier jetzt ungefähr 50 Meter nach den Schreinen kommt eine Industrieanlage mit großen Hallen, neu hingestellt, hingezogen. Hier auch mit kleinen Arbeiterwohnungen in einem Art, ja, es sieht eigentlich aus wie so ein amerikanisches Motel, was man aus den Filmen kennt, mit einer Zwischenetage, Flachdach und überall Türen. Eine einzelne Person läuft auf dem Werksgelände rum, wo die LKWs ihre Waren anliefern. Und das, was einem hier irgendwie klar wird, ist, dass die Zerstörung, die hier angerichtet wurde, die Katastrophe, die menschliche, die eigentlich sofort zu merken war, war der Tsunami selbst, der hier alles flach gemacht hat und unzählige Menschenleben gekostet hat. Die radioaktive Strahlung selbst ist nichts, was der Mensch wirklich merkt, direkt, und auch dessen Folgen nur in 20, 30, 40 und 50 Jahren sich in medizinischen Statistiken bemerkbar machen wird. Und das ist gerade eines der seltenen Autos, die auf diesen neuen Straßen hier entlangfahren, durch dieses Industriegebiet, was sich hier offensichtlich an die Felder zwischen den Ortsteilen anschließt. An der Mauer von dem nächsten hier größeren Werk ist ein großes Graffiti, ein Seil, ein Tau, gehalten von Händen, die in verschiedener Farbe sind. Hier rot, blau, orange, grün, lila und dann nochmal zwei verschiedene Blautöne, die an diesem Seil ziehen. Und das ist ein Kunstprojekt, das sich hier durch den Ort zieht. Mehrere Wandmalereien, die einen gewissen Farbenfroh reinbringen. Und es wirkt trotzdem, also hier trotzdem, Geräusch von Industrie im Hintergrund, einfach wie eine Gespensterstadt. Momentan hier zu sehen, ist keine Seele, außer der kleinen Reisegruppe, mit der ich unterwegs bin, und die zwei Autos, die ihr gerade vorbeifahren habt, hören. Damit Leute hier überhaupt wieder wohnen können, hat die Regierung oder der Staat gesagt, wir heben den Grenzwert für radioaktive Hintergrundstrahlung für die gesamte Region an, auf den Wert, der eigentlich für die Mitarbeiter in Atomkraftwerken gilt. Und damit ist es wieder erlaubt, in diese Gegend zu gehen, weil es unter diesen Werten tatsächlich liegt. Sowohl die offiziellen Messungen als auch die inoffiziellen Messungen, die AktivistInnen gemacht haben oder bis diese Woche gemacht haben, die hören jetzt damit auf. Und deren Messungen waren anderthalbfach so hoch wie die staatlichen. Also da gibt es eine Diskrepanz, aber beide liegen unter diesem Grenzwert, den sie einhalten sollten. Der allerdings, der ist für Mitarbeiter in Kernkraftwerken und nicht der für die allgemeine Bevölkerung. Der liegt nochmal deutlich niedriger. Aber dadurch kehrt ein Stück weit Normalität zurück in dieser Region, die wieder aufgebaut wurde nach dem Tsunami, der hier alles weggeschwemmt hat.
In March 1971, Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, Unit 1, began operation. The power produced by the station was sent out to the Tokyo area every day to sustain Japan's ongoing growth. 40 years later, March 11th, 2011, 2:46 p.m., the Great East Japan Earthquake.
Okay, es ist hier immer noch sehr ruhig, aber jetzt bin ich rausgekommen aus dem Great East Japan Earthquake and Nuclear Disaster Memorial Museum. Das steht auf einem großen weißen Block drauf mit Blick auf die Berge im Hintergrund. Und wenn man sich hier umdreht, sieht man ein modernes Gebäude mit einer kleinen Glasfront, wo es reingeht. 9 bis 5 Uhr hat dieses Museum offen. Und es geht auch viel darum, dass es unvorhersehbar war, was hier passiert ist, dass es nicht möglich war für die Behörden, sich vorzustellen, dass ein Erdbeben in dieser Größenordnung, es war das stärkste Erdbeben, das Japan je erlebt hat, als auch ein Tsunami gleichzeitig zuschlagen könnte und das dazu führen kann, dass dann auch noch ein Nukleardesaster auf einmal kommt und dass diese drei Sachen auf einmal natürlich dann die Notfallpläne überfordern mussten und es deswegen so schlimm geworden ist. 19.800 Leute sind an diesem Tsunami gestorben. Deutlich mehr mussten evakuiert werden, konnten längerfristig nicht zurück, weil die komplette Gegend zerstört wurde. Und es ist auch schon eine Person an den Folgen radioaktiver Strahlung im Rahmen der Aufräumarbeiten gestorben. Mehrere andere hatten Verletzungen, radioaktive Verbrennung und dergleichen. Und vielleicht, um noch so ein bisschen die Konsequenzen hier abzuschließen, die Nuklearreaktoren in Japan generell wurden alle nach diesem Unfall komplett runtergefahren. Aber inzwischen sind wieder einige in Betrieb und es werden noch mal einige weitere folgen. Der Regierung ist es gelungen, die Stimmung in der Bevölkerung wieder einzufangen und die Reaktoren wieder Stück für Stück hochzufahren. Es sind immer noch weniger, als es ursprünglich mal waren. Also vor dem Unfall waren es knapp über 50, jetzt sind es knapp über 30. Aber es scheint so, als ob das Grundrisiko eines nuklearen Desasters hier weiter in Kauf genommen werden soll. Und wenn er sich dann weiterdreht, einmal komplett umgedreht hat, blickt raus auf den neuen Seewall, der da gebaut wurde, um zukünftige Tsunamis verhindern zu können. Ein paar Schritte in die Richtung sieht man linker Hand eine Baustelle, wo eine Art Kunstbasis gebaut wird. Und hier vor mir, ich bin jetzt einmal in Richtung Wasser weitergelaufen, sehe ich das auch. Hier wird ein großer Park gebaut In Erinnerung an die Opfer soll dort eine große Gedenkstätte entstehen. Und da sieht man die Baustelle auf so einer Art Halbinsel, die ins Meer rausragt, wo dieser Seewall auch dann entlang geht. Der Reaktor selber ist von hier allerdings nicht zu sehen. Und es ist auch nicht ganz in der am meisten betroffenen Zone, denn dort ist das Betreten und Leben vor allem weiterhin komplett verboten. An der Küste angekommen, eigentlich nur wenige hundert Meter entfernt von dem Museum. Hier rauschen die Wellen des Pazifiks an den neu errichteten Seewall mit ein bisschen Sandufer und Flusseingang hier. Nach Norden gesehen das Denkmal, das hier gebaut wird, und dahinter erstrecken sich Gebäudekomplexe, und schemenhaft ist in der Ferne tatsächlich ein kleines bisschen das Kernkraftwerk Fukushima zu erahnen, würde ich behaupten. Viel mehr nicht. Hinter mir entlang diesen Wall eine alte Ruine mit Aussichtsplattform. Und was es hier auch gibt, direkt hinter dem Seewall, ist Baumaufzucht. Und das bringt mich vielleicht zu ein bisschen positiverem Fazit für diesen kleinen Spaziergang durch Futaba, durch dieses Gebiet direkt neben dem Kernkraftwerk Fukushima, welches auch betroffen war von dem Tsunami, von der nuklearen Katastrophe. Diese ganze Gegend war natürlich radioaktiv kontaminiert, und eines der spannenden Aspekte des Ganzen ist natürlich aber auch, dass die menschliche Resilienz eigentlich auch beeindruckend ist. Trotz der Größe dieser Katastrophe, trotz der Gefährlichkeit radioaktiver Strahlung, gibt es hier wieder Leben. Wie schon häufiger erwähnt, wenig, aber definitiv Leben. Und diese ganze Gegend wurde auch umfassend dekontaminiert. Das heißt, es wurde auch die oberste Bodenschicht entfernt. Es wurden Bäume mit Hochdruckreinigern geputzt im Wesentlichen. Das ganze Material erst zwischengelagert, und nun Stück für Stück im Laufe der nächsten 30 Jahre soll es eingelagert werden. Alles, was hier so an der Oberfläche war, denn die erhöhen natürlich die Umgebungsstrahlung. Und die Reinigung hat dazu geführt, dass tatsächlich die Strahlungswerte in der Luft inzwischen wieder erstaunlich niedrig geworden sind, vergleichbar mit anderen Großstädten auf der Welt, was das Strahlungslevel dort angeht. Was vielleicht auch zeigt, dass egal wie schlimm die Katastrophe es ist, wenn man versucht, was zu tun, ist das möglich. Wehmutsgedanke bei dem Ganzen ist, dass die ganzen Kosten natürlich vergesellschaftet wurden. Die ganze Reinigung, Aufarbeitung und eigentlich auch der Betrieb von Kernkraftwerken in Japan, wie auch überall sonst auf der Welt, ist überhaupt nur finanzierbar dadurch, dass der Staat eigentlich die ganzen Kosten übernimmt. Zum Großteil vor allem Endlager, vor allem Reinigung nach Katastrophen. Und das sind Unsummen an Geld, die nicht direkt in den Strompreis für nukleare Energie sich wiederfinden, aber eigentlich als Kosten dieser Technologie zu bewerten sind. Und während jetzt hier über den Bergen im Westen die Sonne untergeht und im Osten die Wellen des Pazifiks hier an Land strömen, würde ich sagen, das ist doch ein kleiner Einblick in wie die Gegend hier um Fukushima 14 Jahre nach der Katastrophe, nach dem Erdbeben, nach dem Tsunami und der Reaktorkatastrophe am Kernkraftwerk, sich versucht zu erholen und wieder auf die Beine zu kommen. Und trotz allem positiven Aspekt, in wie die Menschen hier aufbauen, sollte es natürlich auch eine Mahnung sein, auf der einen Seite die Gewalt der Natur nicht zu unterschätzen und zu respektieren, auf der anderen Seite den Umgang mit gefährlichen Technologien wie radioaktiver Strahlung und Kernenergie auch ganz grundlegend umzudenken.
Ja, vielen Dank auch hier nochmal an Radio Korax. Toll, dass ihr da einfach in der Lage seid, einen Beitrag direkt aus Futaba senden zu können. Das war nämlich, fand ich sehr interessant. Und in Anbetracht der aktuellen Energie-Krise, muss man es nicht nennen, aber sagen wir mal Neuaufstellung der Welt, auch sicherlich spannend zu sehen, wie sehr in Vergessenheit dieses Unglück geraten ist und wie positiv diese Renaissance, kann man schon fast so sagen, des Aufwertens von Atomenergie in den letzten Jahren irgendwie ja, diesen Vorfall komplett unter den Teppich kehren kann, möchte, wie auch immer. Wir haben gar nicht viel Zeit mehr. Wir haben noch 3 Minuten, deswegen gibt es jetzt einen ganz schnellen Durchlauf. Ich hatte eigentlich auch noch geplant, ein bisschen japanische Musik zu spielen, um das Ganze zu untermalen, aber da ist leider keine Zeit für. Deswegen gibt es jetzt einen ganz, ganz schnellen Roundup eurer Kinomöglichkeiten in den kommenden Tagen. Heute zum Beispiel könnt ihr schon um 8:30 Attack the Block sehen. Einen wunderbaren, spaßigen Alien-Film, der in englischen Blocks spielt. Situation, Housing, Options for Working Class People in England. Wunderbar, spaßig, aber voller Comedy und mit John Boyega als Star, der dann später ja noch bei den Star Wars Filmen auftaucht, in den Passage-Kinos heute 8:30 mit einer Einführung, denn das spielt in der Reihe Alien Invasion. Dann habt ihr die Möglichkeit, zur Ostpassage zu gehen, der Adresse für Kino im Osten von Leipzig am 11. Um 20 Uhr könnt ihr nämlich Andrea Arnolds Bird sehen. Andrea Arnold, auch eine britische Filmemacherin, und Bird ihr neuester Film, der auch sehr gut ankam. Dann mein persönlicher Lieblingsfilm des Jahres bisher, Blood and Sinners. Sinners im Original, hier in Deutschland haben sie ihn Blood and Sinners genannt. Ryan Cooglers neuer Film, wo er wirklich sich mal austoben konnte. Wunderbarer Film. Möglichkeit, im Luro-Kino nochmal nachzuholen, wenn ich es nicht geschafft habe, im Original mit Untertiteln. Am 10. Morgen um 9 Uhr und am 11. übermorgen auch um 9 Uhr im Luro-Kino in der Spinnerei im Westen. Dann haben wir die Tiefseetaucher von Wes Anderson. Die laufen auch im Original mit Untertiteln in einer Retrospektive zu Bill Murray, aber erst am 12.06. auch um 8:30 in den Passage-Kinos. Ich springe jetzt einfach mal durch, weil ich keine Zeit mehr habe für die. Mit der Faust in die Welt schlagen, deutscher Film, den ich überraschend gut fand, läuft im Cine-Ding. Und auf Deutsch, wie gesagt, braucht man nicht mal Untertitel. Am 12., am 13. und am 14. jeweils um 7:30. Und zu guter Letzt vielleicht noch Toni Erdmann, auch ein deutscher Film, der mir sehr gut gefallen hat, am 13.06. um 7 Uhr und in der Reihe Psychoanalyse trifft Film, also auch mit einem Gespräch mit dabei. Und für die letzten paar Sekunden spiele ich euch jetzt doch noch was Japanisches, nämlich das Opening zu Mob Psycho 3, der dritten Staffel von Mob Psycho 100. Eine Serie, die mir am Herzen liegt und dessen Musik ich schön finde. Ich wünsche euch einen schönen Abend und viel Spaß bei der Premiere hier bei Radio Blau von New In Radio, präsentiert von Frofro. Da gibt es jetzt 2 Stunden schöne Musik. Viel Spaß auch dabei. Bis zum nächsten Mal.